Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Warum fällt denn das hier um? So ein
Blödsinn. Weil der nicht unter der Couch steht, die Füße.
Ach, hör auf.
Doch.
Das ist doch.
Doch.
Solange du deine Füße unter mein Sofa steckst.
Ja, so. Genau. Mach mal, was ich sage.
Ja, okay. Also, die Mikrofonfüße stehen jetzt unter dem Sofa. Das Mikrofon fällt nicht mehr um. Alles ist super.
Komm mal starten.
Genau. Letzte Woche war ich in meiner alten Heimat in Frankfurt am Main und habe mich ein bisschen mit Kumpels unterhalten. Und dann kam das Thema auf, dass, naja, ist eh alles nicht mehr leistbar heutzutage. Du kennst meine Einstellung dazu. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Vor allem, wenn die Person dann 80.000 Euro Auto fährt.
Eigentlich so, alle guten Voraussetzungen, die man braucht, oder?
Schon erledigt, ja. Und wo du dann sagst, Mensch, wo kommt denn dieser Gedanke her? Und dann kommen halt irgendwie zigtausend Gründe, warum er glaubt, warum das so ist. Und alle davon habe ich irgendwie schon mal gehört. Und jetzt die Frage, du als Finanzierer kannst mir bestimmt sagen, wer kann denn überhaupt noch ein Haus kaufen oder bauen?
Na, von der Sache her, beim soliden Einkommen, sage ich mal, sollten wir eigentlich für ganz viele einen Weg finden. Ne? Gibt zwar so ein paar Grundglaubenssätze, also die da auch, ja, ich sag mal, allgemein bekannt sind. Man sollte 20% Eigenkapital haben. Man sollte bereit sein, von seinem Nettoeinkommen 60% für die Rate ausgeben zu können oder
genau,
zu
und
wollen.
gibt ja so tolle Webseiten, wo man gucken kann. Ja. Wenn ich irgendwas bei Immobilien Scout reinstelle, sehe ich immer gleich, was die sagen. Die sagen immer, wenn du diese 300.000 Euro ausgibst, dann musst du 2.500 Euro oder so investieren.
Ja, genau.
Ne? Und dann sagst du, ja, das, Wahnsinn.
Mhm. Ne? Und das ist ja dann ganz stark pauschalisiert. Und das ist eigentlich.
Ich glaube, jetzt schalten hier ganz viele ab, weil sie sagen, okay, warte mal, 60% vom Einkommen.
Genau.
2.500 Euro für 300.000 Euro. Und was war das andere noch? 20% Eigenkapital.
Und dann rechnet man über den Daumen 100.000 Kosten, 500 Euro Rate.
Ja, ja, also
und dann sagen alle gleich, naja, gut
hat sich für mich erledigt. Genau. Ja, aber genau das ist, genau so ist es tatsächlich. Und wir kommen noch dazu, dass ja Bauen viel zu teuer mittlerweile ist.
Genau.
Grundstücke auch teuer sind.
Na super, im Ballungszentrum.
Genau. Aber Mieten und Essen ist auch teuer. Am besten hören wir mit allem davon auf. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache.
Ja, Stillstand.
Stillstand ist.
Wir wollen Stillstand. Nein. Ja. Deshalb sitzen wir ja hier nicht zusammen.
Genau. Aber du hast jetzt so ein paar Sachen gesagt. Lass uns das mal aufdröseln. Wie ist das denn mit, also Eigenkapital ist natürlich wichtig, oder?
Eigenkapital ist ein Thema, aber wie gesagt, es ist eben auch möglich, unter bestimmten Voraussetzungen komplett ohne Eigenkapital.
Das heißt, wenn ich kein Eigenkapital habe, kann ich trotzdem, wenn andere Parameter stimmen?
Genau.
Okay.
Ne? Und auch genauso beim Einkommen, das ist immer, man muss wirklich für jeden Einzelnen eine eigene Situationsbetrachtung machen. Und das ist ja das Entscheidende. Ne, ich kann nicht sagen, ich habe so und so viel Einkommen und so viel Eigenkapital und ich rechne mal jetzt pauschal, gerade auch wie du schon gesagt hast, im Internet irgendwo Bonitätsrechner oder sowas, weil so viele Kriterien da gar nicht mit in die Waagschale fallen. Ne, wir hatten ja auch Kunden, wo wir gesagt haben, das wird aber schwierig mit Finanzieren und mit Bauen.
Auf jeden Fall.
Und dann auf einmal haben sich Wege ergeben, gezeigt, eben durch einen schlauen Prozess.
Aber immer nur dann, wenn die Kunden auch mitgemacht haben und wenn ihnen logisch. Das Thema Bauen für sich und ihre Familie letztendlich wichtiger war, als zu sagen, wow, ich brauche jetzt 200 plus Quadratmeter.
City-Villa, ja, zwei Stockwerke. Ne?
Genau, also eigentlich waren sie nur zu dritt oder so. Und viele kommen eben genau mit diesem Wunsch auch, weil es in den Katalogen so vorgelebt wird. Und in
plus, allem, ne? Wozu? Also manchmal ist ja weniger auch wirklich
Platz.
Naja, aber du, wenn ich ein schlau geschnittenes Haus habe, und okay, das hat vielleicht 130 Platz. Quadratmeter. Ja. Und ich fühle mich mit meiner Familie da wohl. Es ist doch tausendmal besser, als auf 200 ja, Quadratmetern zu planen,
Neid.
Wo ich nie reinkomme.
Ja, dann ist es Neid.
Na, in Zukunft werden die anderen auch neidisch sein, wenn du dein Häuschen mit 130 Quadratmeter hast.
Okay. Okay, das ist auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ja, also du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist halt irgendwie so eine generelle Einstellung, dass man ja in den letzten Jahren immer weniger für sich, mehr für andere gebaut hat, vom Gefühl her, vor allem von außen.
Ja, aber ist das sinnvoll?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch, glaube ich, das absolute Gegenbeispiel. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache, eben mal sich auf das zu besinnen, was man wirklich...
Ja, auf das Wichtige. Also, dass du wirklich ein tolles...
Ist total doof, wenn du in deinem Flur einen Rettungswegplan haben musst, weil du sonst nicht... weil du sonst nicht rausfindest. Ja. Oder so. Ja, oder wenn du auf dem Weg morgens nach dem Aufstehen zum Frühstück dich verhungerst, weil der Weg so weit ist
dich verläufst.
Am Rand stehen dann so Leute mit Wasserflaschen und so, wie bei so einem Staffellauf.
Genau.
Ja.
Oder dass du schon eine Viertelstunde eher loslaufen musst, um auf Toilette zu kommen, damit das rechtzeitig ist.
Also das ist natürlich sehr lustig, aber ich kenne ja das Leben in meinem Haus und ich kenne aber auch den Tag, sag ich mal, in Musterhäusern. Und da waren auch viele dabei, die wirklich teilweise 250, 300 Quadratmeter hatten. Und dann sitzt du aber da abends, teilweise habe ich ja noch um 21, 22 Uhr sitze ich im Büro und da fühlst du dich super unbeschützt.
Diesen großen Raum, das ist ja kein Heim.
Ja, es ist nicht cool.
Es ist ein Riesenhaus und man muss ja auch berücksichtigen, das muss sich alles bewirtschaften. Also Eigentum verpflichtet ja auch. Ich bin ja Meinung, du kannst auf 130 Quadratmeter genauso glücklich sein, wenn das Haus alles hast, was du benötigst, wie auf 150 oder 160 oder 170. Und aber wir haben ja wirklich noch ganz viele Stellschrauben, wo wir das denn einen schlauen Weg beschreiten können, um das Ziel zu erreichen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich immer noch die Lage. Ne? Also ich sage mal, das ist ja dieser typische Hausverkäufer oder generell Baubranche, ist immer Lage, Lage, Lage. Ne? Das sind die drei L's. Wenn man das aber mal ein bisschen distanzierter betrachtet, ist für ein Einfamilienhaus aus meiner Sicht eine Top-Lage. Das beschreibt ja immer diese die drei L's, ne? Lage, Lage, Lage. Da geht's ja um nichts anderes mehr. Und das sind eigentlich so die Sachen, wo du sagst, da gehört eigentlich ein Mehrfamilienhaus hin. Das ist so direkt im Stadtzentrum. Also bestmögliche,
Direkt an öffentlichen gelegen, an der Straße.
Aber trotzdem ruhig. Ne?
Genau. Und Wasser vor der Tür.
Genau. Also das sind so diese optimalen Situationen. Und ich war jetzt eine Zeit lang ja zu Hause bei meiner Familie in Frankfurt am Main, beziehungsweise im Taunus. Und da hast du so eine Bebauung, da hast du auf 200 Quadratmeter Grundstück hast du ungefähr 180 Quadratmeter bebaute Fläche, also da ist nichts mehr grün, das ist dicht an dicht an dicht an dicht. Und da hast du keinen Baum mehr zwischendurch. Das hast du einfach nicht. Und hier in Berlin oder im Speckgürtel in Brandenburg, da sind die Grundstücke wesentlich größer. Da darfst du auch nicht so eng bauen, muss man auch dazu sagen. Da sind wir noch nicht so in Not. So. Und ich bin jetzt nach Hause gekommen und das ist einfach für den Kopf, da in den Hof zu fahren, die Einfahrt reinzufahren und grün zu haben und Baum zu haben auf dem Grundstück und ein bisschen Fläche zu haben, das ist schon nice. Also es macht schon, das macht was mit dem Kopf.
Das ist ja richtig toll. Mir geht das ja genauso, ne? Wenn ich dann viele Termine vielleicht in Berlin hatte oder wie auch immer und ich bieg dann ein in die Einfahrt und kann dann auf Bäume gucken, auf Rasen gucken und habe auch Platz für mich.
Ja.
Ist das super, klar.
Und das ist eine gute Lage, wo du wohnst, keine Frage. Ja. Aber es ist keine AAA-Lage.
Nein, also, auf keine Fälle. Also nicht der Wannsee.
Genau so. Und das ist halt genau die Sache. Natürlich, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als im Flugzeug sitzen, von A nach B zu fliegen, dein Lebensstil so ist, dann willst du vielleicht wirklich Stadtzentrum irgendeine Wohnung. Aber dann ist das Thema Bauen und für deine Familie vielleicht auch gar nicht Thema. Aber wenn du deinen Kindern ein gutes Zuhause geben willst und vielleicht ein bisschen den Rasen, wo du Fußball spielst und so, dann ist es
Spielmöglichkeiten.
Dann sollte man da vielleicht auch darüber nachdenken.
Ja, Das ist auch, denke ich mal, die richtige Herangehensweise in den heutigen Zeiten bei den hohen Zinsen. Und machen wir uns nichts vor, ne? Bauland ist auch teuer geworden. Dass man alle Stellschrauben nutzt, um das Optimale für sich und seine Familie rauszuholen. Alle Stellschrauben zu nutzen. Und dann kann man auch erfolgreich diesen Prozess beschreiten.
Ich schweife jetzt noch mal kurz ein bisschen ab. Letztendlich gibt es Optionen und Möglichkeiten vielleicht, die du in der Vergangenheit geschaffen hast. Hat deine Familie irgendwie schon Eigentum und Möglichkeiten, wo man einfach drauf gucken kann als Finanzierer? Und dafür brauchst du halt einen Finanzierer, der Bock hat über diesen Standard, ja, ich tippe mal drei Werte ein, wie viel verdienst du, wie heißt du und was machst du,
ja, keine Chance.
Darüber hinaus
ist,
zu gehen.
Ja, so. Keine Chance, nein. Das so. Ist, da fallen dann ganz viele weg,
ja.
Denen du eigentlich den Traum vom Haus kaputt machst.
Genau. Und das ist genau der Grund, warum mein Bekannter da gesessen hat und hat gesagt, es geht sowieso nicht, weil der war bei seiner Hausbank und der hat gesagt, naja, nö. Und ich sag, ey, warte mal, du hast doch schon eine Wohnung, in der du wohnst, ja, die du finanziert hast.
Genau.
Die hast du schon ganz lange, die ist doch schon fast abbezahlt. Ja, aber die will ich ja nicht verkaufen. Nein, du kannst sie
beleihen. Aber es gibt Wege.
Also dann gibt's so ganz viele Möglichkeiten, die eben diesen Kreis schließen.
Das machen wir auch nochmal zum Thema, Kai.
Auf jeden Fall.
Behalten wir im Hinterkopf, das machen wir mal ganz detailliert wirklich zum Thema, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, also Möglichkeiten und Optionen, die eben dieses Gesamte rund machen. Würdest du sagen, ab zur Hausbank oder zu einem freien Finanzierer, was ist, das ist schwierig, ne?
Das gibt überall Top-Leute. Man muss sich erstens mal wohlfühlen und man merkt ja, wie der Finanzierer mit einem das Gespräch führt. Wenn man da, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde raus ist bei dem Finanzierer und der sagt, sie können sich 230.000 Euro leisten oder 500.000 meinetwegen, spielt das keine Rolle.
Am Telefon.
Am Telefon vielleicht auch, nein, oder auch im persönlichen Gespräch. Er klickert das gleich in irgendeine Plattform ein. Finger weg. Denn das ist, wenn man irgendwo, ich sag mal, man fühlt sich nicht wohl und geht zum Arzt oder irgendwo hin, ne? Dann will man ja auch, dass das ordentlich hinterfragt wird, dass man im offenen Gespräch ja, Lösungen sucht.
Naja, vor allem, das ist ja der ganzheitliche Ansatz, den Ärzte viel oft, dieses Diagnosestellen aufgrund von Symptomen oder eben ganzheitlich zu schauen, wie ist der Mensch aufgestellt.
Genau, wir müssen gucken, dass wir auch ganzheitlich bei Finanzierung zu gucken. Und optimalerweise auch noch mit einem Top-Hausverkäufer dazu.
Hör jetzt auf.
Nein,
ja.
Doch Kai, das haben wir doch, wie oft haben wir Lösungen geschaffen, indem wir das Haus auch ein bisschen verändert haben und.
Ja, das ist
ja ein Zusammenspiel zwischen allen Beteiligten am Markt.
Klar, sei es eine kleine Mieteinheit, wo du rüber noch Geld generierst
Richtig,
oder so, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
Das haben wir tolle Lösungen geschaffen.
Zu optimieren, ja. Vielleicht ist eine Möglichkeit zu sagen, ihr hört euch ein paar Folgen in Zukunft einfach von uns an und kriegt ein paar Ideen mit auf den Weg. Und mit diesen Ideen könnt ihr ja auch dann eurem Partner gegenüber, also dem Finanzierer, auch letztendlich so ein bisschen einfordern, was er, ne, wenn ihr mit einem gewissen Grundwissen in die Sache reingeht, dann hilft das eben eurem Projekt, glaube ich, auch viel weiter. Wir bieten tatsächlich auf unserer Homepage cleveresbauen.de die Möglichkeit, mit André oder mir so einen Quick-Check zu buchen. Das ist so ein ganz kurzes Telefonat tatsächlich. Da geht es auch gar nicht darum, hier eine Finanzierung auf die Füße zu stellen.
Nein,
sondern
aber dass man einfach mal rüberschaut.
Eine Grundlage. Die Termine sind limitiert und da gibt es ganz wenige von. Aber wenn ihr gar nicht wisst, wie ihr reinkommt, in der Regel sind wir auch gut vernetzt in eurer Region. Also wenn ihr dann in eurer Region irgendwie Finanzierer benötigt, haben wir mit Sicherheit auch
können den wir auch anderen, unterstützen,
genau,
ohne Frage.
Sodass wir helfen. Aber letztendlich hat jeder da draußen in der Regel sein Netzwerk. Jeder hat schon mal mit der Bank kommuniziert. Jeder hat vielleicht jemanden im Bekanntenkreis, der schon mal ein Haus gebaut hat und kann fragen, hey, wie war der Finanzierer? Kannst du mir mal dem seine Telefonnummer geben?
Richtig.
Und dadurch, dass wir nicht unendlich skalieren können und unsere Zeit unendlich vervielfältigen können, ist das sogar der schönere Weg, zu gucken, dass man vor Ort jemanden hat. Hier in Berlin-Brandenburg stehen wir auf jeden Fall zur Verfügung. Viel wichtiger ist, hört unsere Folgen und informiert euch darüber und vor allem folgt diesem Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Wir würden uns super freuen und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, André.
Gut, na dann. Also, wiederhören, bis zum nächsten Mal.